Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist, der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Der Predigttext hat ein ziemlich klares Fazit. Und zwar zieht Petrus am Ende Bilanz und er sagt, wahrhaftig, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Also es kommt nicht darauf an, woher man kommt. Es kommt darauf an, was für eine Haltung man gegenüber Gott hat, Ehrfurcht, und was aus dieser Haltung folgt, also welche Handlungen man tut, tut, was gut und richtig ist. Und in der Luther-Übersetzung heißt es, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Wer ihn fürchtet und recht tut, der ist Gott angenehm. Und ich habe in der, man muss ja hier in der Gemeinde oder man darf hier in der Gemeinde das Thema der Predigt schon eine gewisse Zeit vorher festlegen. Und ich habe das im Dezember gemacht und das war so eine Phase, da war ein bisschen viel los. Und ich habe diesen Text gelesen und dachte, ach schön, der Text gibt das Thema ja schon voraus. Das Fazit ist, hey, es geht darum, Gott zu fürchten und das Gute zu tun. Und das ist angenehm vor Gott. Und dann habe ich gemerkt, es ist gar nicht so das leichte Thema. Und ich habe mir damit schon auch ein bisschen was eingebrockt. Und es ist ein Stück weit unbequem. Und es ist gar nicht so leicht, darüber zu sprechen. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, ich will mehr davon und ich brauche mehr davon. Ich will mehr Gottesfurcht und ich brauche mehr Gottesfurcht. Denn Gott selbst beschreibt Gottesfurcht als einen Schatz. Ein Schatz, den wir selbst bekommen. Und in Jesaja 33,6, da steht es. Und du wirst sichere Zeiten haben, Reichtum an Heil, Weisheit und Klugheit. Und die Furcht des Herrn wird Zions Schatz sein. Zion ist ein anderer Name für Jerusalem. Jerusalem repräsentiert an der Stelle Israel. Also die Furcht des Herrn ist der Schatz vom Volk Gottes. Die Furcht des Herrn ist der Schatz vom Volk Gottes. Das ist das, was man bewahrt. Das ist ein Geschenk. Das ist was ganz Wertvolles, was wir brauchen. Und auch über Jesus gibt es eine Vorhersage in Jesaja 11. Da wird über den Messias gesprochen, der Jesus ist. Und da wird auch gesagt, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Also er hat einen Geist, der gibt ihm Weisheit, Verstand, Rat und Stärke, Erkenntnis und Wohlgefallen hat er an der Furcht des Herrn. Hey, wir brauchen Gottes Furcht und es ist ein Schatz und es ist ein Geschenk Gottes. Und deswegen möchte ich heute darüber reden und mich mit euch auf den Weg machen und zu sagen, lasst uns danach ausstrecken. Und es gibt weniges in der Bibel, was so viele Verheißungen hat wie Gottes Furcht. Ich habe hier so ein paar Sachen aufgelistet. Gottes Furcht ist der Anfang aller Weisheit und Erkenntnis. Gottes Furcht bewahrt vor dem Bösen, es hält auf rechter Bahn. Gottes Furcht, an einer Stelle steht sogar, vermehrt die Tage, also verlängert das Leben. Gottes Furcht schenkt ein starkes Vertrauen und eine Zuflucht. Und sie ist eine Quelle des Lebens und bewahrt vor den Fallen des Todes. Die Gottesfurcht ist eine Eigenschaft, wenn wir die haben, das hält uns auf der Bahn, das hält uns im Fokus, das führt dazu, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir Gott im Fokus haben. Und auch Salomo, einer der weisesten Männer, der jemals gelebt hat, hat dieses Buch Prediger geschrieben. Und in diesem Buch, da erzählt er so, schaut auf die Welt und sagt, eigentlich ist alles nichtig. Ich habe alles gehabt. Ich habe Schätze gehabt. Ich habe alle Häuser, die du dir vorstellen kannst. Ich konnte im ganzen Reich leben und reisen. Ich habe alles Geld, was man will. Ich habe alles gegessen, was man will. Und am Ende ist alles nichtig. Und dann sagt er aber ganz am Schluss, nachdem er so ein bisschen auch in so einer depressiven Stimmung war, kommt er zu dem Schluss und sagt, lasst uns aber die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles was verborgen ist, es sei gut und oder böse. Auch Salomo macht dieses Fazit und sagt, Das, worauf es ankommt, ist Gottesfurcht. Das, was wir brauchen, ist Gottesfurcht. Und deswegen will ich mehr Gottesfurcht und deswegen brauche ich mehr Gottesfurcht. Was ist also diese Gottesfurcht? Das möchte ich zuerst anschauen und dann zu schauen, zweitens, wie wirkt sie sich aus? Und drittens, wie bekommen wir mehr davon? Also erstens, was ist diese Gottesfurcht? Die Gottesfurcht ist eine angemessene Reaktion darauf, wer Gott ist. Hier im Predigertext steht, denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Gott ist der, der herrscht. Er steht über dem Universum, hat alles in der Hand. Er hat das Universum gemacht. Und er ist voller Herrlichkeit und Stärke und Heiligkeit. Und im Psalm 89,8 wird es so beschrieben. Ehrfurchtgebietend ist Gott im Kreis der heiligen Engel. Herrlich und erschreckend zugleich ist er für alle rings um ihn her. Und es bedeutet, wenn wir verstehen, wer Gott ist, dass er so heilig ist, dass er herrlich ist, dass er alles in der Hand hat, dass er auch unser Leben und unsere Ewigkeit in der Hand hält und dass er so anders ist und so viel größer ist als wir, dann ist es eine normale Reaktion, wenn wir vor ihm stehen, dass wir Ehrfurcht haben und dass wir auch ein Stück weit erzittern und erschrecken vor dem, wer er ist. Weil er so viel größer und so viel anders ist als wir. Und gleichzeitig aber, und das finde ich so schön an diesem Psalm, da steht auch, er ist herrlich. Er ist herrlich und erschreckend zugleich. Wir wollen mehr von ihm, es zieht uns zu ihm hin. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Respekt, eine Ehrfurcht. Wir wertschätzen ihn und er ist mehr als alles und wichtiger als alles, weil wir erkennen, wer er ist und wie er ist. Und das macht Gottes Furcht. Und um das nochmal ein bisschen zu veranschaulichen, in der Bibel gibt es mehrere Erzählungen, wo Menschen eine Erfahrung haben, wo sie Gott sehen. Und eine Stelle ist in Jesaja, die Berufung von Jesaja. Da hat er so eine Vision und sieht den Thronsaal Gottes und die Engel, die um den Thron sind und die bedecken mit den Flügeln ihre Augen und ihre Füße und fliegen mit den sechsten Flügeln. Und weil sie es nicht ertragen können, weil sie sich schützen müssen vor der Herrlichkeit Gottes, und sie rufen heilig, heilig, heilig. Und die rufen das so laut, dass der ganze Ort erbebt von den Stimmen. Und Jesaja sieht und sagt, weh mir, ich vergehe. Er hat das Gefühl, ich bin ein Mensch von unreinen Lippen und ich komme aus einem Volk von unreinen Lippen. Das heißt, er erkennt, wie klein und wie nichtig und wie wenig Bestand er haben kann vor Gott. Und genauso eine Erfahrung macht auch Johannes. Der Jünger von Jesus, der wird im Johannesevangelium wird er beschrieben als der Jünger, den Jesus liebte. Der hat am Abendmahl hat er an der Brust Jesu gelegen und hat auf ihn gehört. Das war so der beste Freund. Jesus war sein bester Freund. Und dann hat er in Offenbarung 1 diese Begegnung mit Jesus. Jesus in seiner verherrlichten Form. Und er fällt auf den Boden und denkt, er muss sterben. Und das zeigt, wie groß und wie anders Gott ist und wie wichtig das ist auch zu verstehen, dass es diesen Teil von Gott auch gibt. Und dass es aber zusammengehört und dass es auch nicht ein Widerspruch ist, sondern dass Gott so viel größer ist als wir und trotzdem genauso liebevoll und trotzdem genauso mit uns was zu tun haben will. Aber wenn wir verstehen, wie groß der Abstand eigentlich ist, verstehen wir auch, wie groß die Liebe Gottes eigentlich ist. Also Gottes Furcht ist die angemessene Reaktion darauf, wer Gott ist. Und als zweites, Gottes Furcht ist nicht Angst vor Gott zu haben, sondern Angst, nicht mehr Gott im Leben zu haben. Also ich habe gerade gesagt, es gibt diese angemessene Reaktion von Furcht, aber das liegt daran, dass man einen Grund hat. Man sieht, erkennt, wer Gott ist und es ist auch ein Stück weit gut und richtig. Und gleichzeitig ist aber dieses Angst haben nicht das, worum es geht. Also wir können das sehen bei Adam und Eva. Nachdem die von dem Baum gegessen haben und Gott kommt und sie hören, dass Gott kommt, verstecken sie sich, weil sie wissen, sie haben was Schlechtes getan, sie haben Angst vor Gott. Und wer Angst vor Gott hat, der versteckt sich, weil er eigentlich was weiß, dass er was zu verstecken hat. Er läuft weg von Gott. Und die Furcht Gottes, wer Gottes Furcht hat, der hat nichts zu verstecken. Der kommt mit allem, was er ist, vor Gott und weiß, dass nur er die Antwort ist und nur er die Hilfe. Und es bleibt so ein bisschen eine Spannung und diese Spannung gibt es auch in der Bibel. In Exodus 20:20 gibt es eine Stelle, da sagt Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, denn um euch auf die Probe zu stellen, ist Gott gekommen. Und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen stehe, damit ihr nicht sündigt. Also er sagt, fürchtet euch nicht, aber habt Furcht vor dem Herrn. Und das ist, zeigt einerseits, dass es irgendwie diese Furcht braucht und gleichzeitig aber, dass die Gottesfurcht auch alle andere Furcht austreibt. Gottesfurcht macht uns frei von Angst. Und es geht eben nicht um dieses ängstliche, irrationale, sorgenhafte, sondern es geht einfach nur um eine ehrliche Reaktion auf das, wie Gott ist. Und wenn Gottesfurcht nicht die Angst davor ist, nicht Angst vor Gott ist, sondern Angst davor, Gott nicht mehr im Leben zu haben, dann sorgt es dafür, dass ich mehr will von Gott. Dann macht es Sehnsucht in mir. Gottesfurcht sagt, ich will mehr von seiner Liebe, ich will mehr von seiner Gegenwart, ich will mehr von seiner Herrlichkeit, von seinem Glauben, ich will mehr von allem, was er zu bieten hat. Wie sieht es also praktisch aus? Was bewirkt Gottesfurcht? Und dafür möchte ich nochmal zurück zum Predigttext, nämlich der Hauptmann Cornelius wird da als ein gottesfürchtiger Mann beschrieben. Und dieser Text ist auch zentral in der Heilsgeschichte. Der geht eigentlich, also der Ausschnitt, den wir gelesen haben, ist ein Teil von einem größeren Erzählblock, der quasi das ganze Kapitel 10 ist und dann auch noch in 11. Und da geht es darum, dass die Heiden auch vom Evangelium erfahren. Also lange am Anfang wurde es immer nur unter Israel verkündigt und jetzt gibt es diese Öffnung hin, auch zu den anderen Völkern, dass Menschen aus einem anderen Volk das Evangelium hören und Jesus als ihren Herrn und Retter annehmen. Und es beginnt mit einem Mann, nämlich diesem Cornelius. Und Cornelius, der war ein Hauptmann, das heißt, der hat über 100 Soldaten geherrscht. Der war also ein Anführer von einer Hundertschaft, heißt das. Und der war ein Mann, der hatte Autorität, der hatte Macht. Und er war das gewohnt, dass Leute auf ihn hören, der hat die Soldaten ausgebildet und so weiter. Und er wird beschrieben als jemand, der alle Zeit im Gebet war. Also er hat seine feste tägliche Gebetszeit und immer auch weiter gebetet. Und dass er großzügig war mit dem, was er hatte. Er hat seine Almosen gegeben an die Armen. Und dann kommt dieser Engel und sagt, Cornelius, deine Gebete wurden erhört, deine Almosen wurde gedacht. Geh jetzt hin und hol diesen Simon mit dem Beinamen Petrus, der bei diesem Simon, dem Gerber, lebt. Und Cornelius stellt keine Fragen, sondern er macht's einfach. Er kennt weder Petrus noch diesen Simon von Gerber und er weiß auch gar nicht, was da jetzt kommt und was das soll oder warum das soll, aber er tut's. Er vertraut fest darauf, dass das gut sein wird, weil es hat ihm Engel Gottes gesagt. Und das ist ein Punkt, wie sich Gottesfurcht zeigt, dass man auf das hört, was Gott sagt und dass man das tut, was Gott sagt. Auch wenn man gar nicht unbedingt versteht, was es eigentlich soll, auch wenn man gar nicht versteht, wie das Sinn ergeben kann, aber es ist, man macht es, weil man vertraut, weil man weiß, wer dieser Gott ist. Und dann macht er das, er lässt ihn nicht nur holen, sondern er lädt auch noch Freunde und Bekannte ein. Also er sagt, okay, das wird so krass, ich weiß zwar nicht, was es ist, aber das müssen alle Leute hören. Und er lädt ganz viele Menschen ein und ganz viele Menschen versammeln sich bei ihm. Und dann kommt Petrus an und dann tut Cornelius was ganz schön Krasses eigentlich. Er geht hin und er wirft sich vor ihm nieder. Und das muss man sich mal überlegen, was das eigentlich bedeutet. Cornelius war ein Hauptmann, das heißt in der römischen Schicht schon weiter oben und hatte Macht und Ehre. Und im römischen Reich, die ganze Kultur hat funktioniert mit Schande und Ehre. Das heißt, der Wert deines Lebens hängt an der Ehre, die du hast. Also man ist lieber einen ehrenhaften Tod gestorben, als in Schande zu leben. Das heißt, Wer sich erniedrigt, wer erniedrigt wird, dessen Leben ist nichts mehr wert, der ist verloren so. Und Cornelius aber, der voller Status ist, der voller Ehre ist, wirft sich nieder vor einem Fischer aus Galiläa, der nicht mehr Römer ist, sondern Jude. Und warum tut er das? Einfach nur, weil er mehr will von Gott. Weil er weiß, dieser Mann, den hat mir Gott geschickt und der kann mir was sagen und der kann mir was erzählen und von ihm kann ich mehr lernen über Gott. Er wirft alles über Bord, er macht sich frei von Menschenfurcht, er demütigt sich und sagt, Gott, ich will mehr von dir. Also Gottesfurcht macht Gehorsam, sie führt uns dazu, dass wir das tun wollen, was Gott will, weil wir so viel mehr von Gott wollen. Und sie macht furchtlos. Er ist befreit von all den Gedanken, die andere Menschen haben über ihn. Er ist befreit von den sozialen Konventionen und er sagt einfach, ich will mehr. Und das Dritte, was sie macht, und es ist auch in der Geschichte zu sehen, ist, Gottes Furcht führt dazu, dass Gott sich dir offenbart. Im Psalm 25,12 steht, wer ist nun der Mann, der den Herrn fürchtet? Ihn wird er unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Und dann noch zwei Verse später steht, dass Gott sich denen mitteilt, die Gott fürchten. Und das können wir auch sehen. Cornelius hat ein Leben gelebt, das Gottesfurcht ausgedrückt hat. Er war ständig im Gebet und war großzügig mit dem, was er hat. Und er hat sich gedemütigt, einfach nur um mehr von Gott zu haben. Und Gott hat es geehrt. Also es ist kein Zufall, dass der Start der Heidenmission mit Cornelius anfängt. Weil Cornelius der war, der Gott gefürchtet hat. Und das war, was vor Gott angenehm ist. An der Stelle möchte ich einen kurzen Exkurs machen, weil es mir einfach wichtig ist zu sagen, Gottesfurcht ist zentral und wichtig und stärkt uns im Glauben. Aber das, was wir brauchen, um erstmal bei Gott zu sein, ist der Glaube. Und auch Cornelius braucht diesen Glauben. Und als Petrus dann kommt, erklärt er ihm auch das Evangelium und er predigt ihm das Evangelium. Und dann fällt der Heilige Geist auf das ganze Haus und alle sprechen in Zungen und es ist wild. Und dann werden sie getauft und bekennen sich zu Jesus. Und das ist, nur um zentral zu sagen, das, was uns am Ende mit Jesus verbindet und was wir brauchen, ist der Glaube. Und die Gottesfurcht ist das, was den Glauben stärkt, was den Glauben reifen lässt, was wir brauchen, um im Glauben auch zu wachsen. Also möchtest du ein Leben ohne Furcht? Möchtest du ein Leben im Gehorsam? Möchtest du, dass Gott sich dir immer mehr offenbart? Willst du mehr von Gott? Ja, dann führ ein Leben in Gottesfurcht. Jetzt ist die Frage, wie können wir zum Schluss in der Gottesfurcht wachsen? Das erste ist, studier die Bibel und denk über Gottes Größe, Herrlichkeit und Heiligkeit nach. Gottesfurcht wächst dadurch, dass wir uns klar machen, wer Gott eigentlich ist, dass wir uns anschauen, was wird beschrieben. Er hat die Berge geschaffen, er ist so viel größer, er hat das ganze Universum in der Hand, er sitzt auf dem Thron, er hat die Kontrolle, er ist allmächtig, er ist heilig, er ist gerecht. Und sich darüber wirklich vorzustellen, was das eigentlich konkret heißt, darüber nachzudenken, zu meditieren und darüber zu staunen, was er für ein großer Gott ist. Ich glaube, das hält uns, kann das ein Stück weit tiefer führen in dieser Gottesfurcht. Und dazu gehört auch, dass wir den Heiligen Geist fragen, dass er uns immer mehr offenbart, wie Gott ist. Dass wir immer mehr erkennen dürfen, wie Gott ist. Und ja, der Heilige Geist wurde in Jesaja 11 als Geist der Furcht des Herrn beschrieben. Also bitte den Heiligen Geist, dass er dich füllt und dass er dir Gottesfurcht schenkt. Und dann ist noch eine Sache, die wir auch lernen dürfen von Jesus. Er sagt, tritt im Gebet mit Ehrfurcht vor Gott. Ehre ihn als dein König, als den Herrscher des Universums. Jesus lehrt uns, als die Jünger sagen, Jesus lehrt uns beten, dann lehrt er ihnen das Vater unser. Und das Vater unser geht, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das erste, was man tut, ist, in Ehrfurcht vor Gott zu treten, ihn zu heiligen, ihn groß zu machen, sich bewusst zu machen, was es für ein Gott ist eigentlich, zu dem man spricht und vor dem man tritt. Also wenn du in seine Gegenwart kommst oder auch wenn wir jetzt nachher Lieder singen, nutzt es, um in Ehre vor Gott zu kommen und seine Ehre im Blick zu haben und mehr einfach diese Haltung zu haben, er ist der König und der Herrscher der Welt und bete ihn an. Und als letztes, das habe ich noch nicht auf dem Folien, aber das ist mir noch wichtig geworden, ein Stück weit lernen wir auch Gottesfurcht einfach, indem wir handeln. Indem wir handeln nach dem, was gottesfürchtig ist. Also, einerseits habe ich schon gesagt, Gebet und Bibel lesen, aber auch Cornelius war großzügig. Der hat gegeben von dem, was er hat. Und oft ist es auch so ein Stück, manchmal fühlen wir uns vielleicht nicht so, aber es ist auch ein Stück weit lernen und wachsen, einfach den Schritt zu gehen und dann zu sehen, was das auch macht in mir. Und diese Kombi, es ist immer so dieses, irgendwie ist es Gnade und Geschenk, aber irgendwie können wir auch Schritte gehen. Und das ist auch bei der Gottesfurcht so. Auch da können wir ein Stück weit Schritte gehen und so handeln, was gottesfürchtig ist, damit wir gottesfürchtig werden. Und als Fazit von all dem möchte ich sagen, es kommt nicht darauf an, aus welchem Volk du kommst. Es kommt nicht darauf an, aus welcher Familie du kommst. Es kommt nicht darauf an, was deine Geschichte ist. Wie reich, wie arm, wie fähig oder nicht fähig, wie gesund oder krank du bist. Es kommt darauf an, ob du Gott fürchtest und Gutes tust. Und dazu lädt sich Gott ein. Hey, Gott will jeden von euch. Wir will mit jedem Gemeinschaft haben. Und da gibt es keinen Unterschied zwischen der Person. Es geht nur um das Herz und die Haltung. Und dazu sind wir eingeladen. Amen.